Hallo da draußen, gleich geht es los mit der neuen Episode. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Die Freiluftsaison läuft, also check am besten direkt das neue Testival-Programm. Erlebe hochwertiges Abenteuer-Equipment zum Anfassen und Ausprobieren, dazu spannende Vorträge, Workshops und entspannte Abende in den coolsten Outdoor-Locations, auch in deiner Nähe. Check jetzt alle Termine auf globetrotter.de/freiluft und komm kostenlos vorbei. Wir sehen uns.
Rausgehört.
Man hat die Küste, man hat die Anden, man hat Regenwald, man hat alle verschiedenen Klimazonen, die es so gibt. Und das ist diese Vielfalt, die Südamerika einfach ausmacht.
Es ist die Liebe für Südamerika, die das Leben von Daniel Tischer nachhaltig prägt und ihn mittlerweile zum Reiseexperten für die Länder dort gemacht hat. Der gebürtige Hesse lebt in Chile und bereist als Blogger immer wieder die Länder der Region, um besondere Orte und inspirierende Menschen zu treffen. Ich möchte von Daniel wissen, warum ihn Südamerika so fasziniert, was Reisende in Patagonien, Kolumbien oder Chile erleben können und natürlich, wie er seinen südamerikanischen Traum lebt, ohne den Kontakt in die Heimat zu verlieren. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Hi Daniel, grüß dich.
Hallo, freut mich, dabei zu sein.
Ich habe gelesen, du reist grundsätzlich mit Handgepäck, finde ich sehr spannend und deswegen kurz da eine Frage vorab quasi. Musst du dich dann auch jedes Mal so mit dem ganzen Gewicht so auf den Koffer legen und den Reißverschluss irgendwie so mit ganz viel Fluchen zubekommen oder hast du irgendeinen speziellen Trick beim Packen, nämlich nur mit Handgepäck?
Ja, viele Leute finden das komisch oder verwirrend, nur mit Handgepäck zu reisen. Dabei ist es gar keine Wissenschaft heutzutage mehr. Zum einen gibt es da sehr, sehr gute Produkte auf dem Markt, Handgepäckkoffer oder Rucksäcke, die wirklich von außen die Maße haben wie ein Handgepäck, aber innen doch sehr geräumig sind. Und das andere sind halt so Sachen wie Packwürfel zum Beispiel, ne, wo du die Kleidung dann komprimieren kannst. Und da kriegt man doch wirklich mehr rein, als man glaubt. Und vor allen Dingen auch bei mir in dem gesetzten Fall, ich reise ja viel nach Südamerika, da gibt es an jeder Ecke wirklich auch Wäschereien. Das heißt, ich packe eigentlich nie mehr ein als so für 10 Tage. Und dann hat man eigentlich immer die Möglichkeit, irgendwo noch zu waschen zwischendurch. Gerade wenn man länger reist.
Ja, man hört es schon raus. Du bist ein echter Reiseprofi und vor allem kennst du dich richtig gut in Südamerika aus. Bist dort sogar beheimatet mittlerweile. Ganz viele schöne Reisetipps, unvergessliche Eindrücke und Geschichten jetzt hier im Podcast.
Rausgehört.
Ja, du bist da zu Hause, wo andere höchstens mal für ein ganz besonderes Reiseabenteuer hinkommen, nämlich in Südamerika, genauer gesagt in Chile. Erklär doch bitte mal kurz, wie hat es dich ausgerechnet als gebürtigen Hessen dorthin verschlagen?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich war 2008 das erste Mal dort, lustigerweise wegen der Musik. Ich habe damals ja Musik gemacht, auch als DJ aufgelegt und habe damals über MySpace einen Chilenen kennengelernt. Die gute alte Internetzeit, wer kennt das noch?
Ja, klar.
Und wir haben uns hin und her geschrieben und haben uns gut verstanden. Und er kam daraufhin nach Europa und haben uns da gesehen. Und dann ist auch auf dem Weg die Einladung nach Chile gefolgt. Und dann ging es 2008 das erste Mal nach Chile. Und ja, wenn man sich den Landeanflug auf Santiago mal anschaut, das ist wirklich beeindruckend. Dann fliegt er über die komplette Andenkarriere drüber und sieht dann diese Millionenstadt vor sich. Und das war dann quasi Liebe auf den ersten Blick. Hab mich schnell in Land und Leute verliebt. Bin fast jedes Jahr wiedergekommen seitdem. Und hab das Land ausgiebig bereist und erkundet und so große Liebe für Chile auf jeden Fall.
Mittlerweile bist du ja als Reiseblogger auch sehr erfolgreich, kennst ganz Südamerika, können wir glaube ich schon so sagen, hast ganz viele tolle Abenteuer erlebt. Bevor wir konkret mal über Chile und vielleicht auch Patagonien sprechen, erstmal grundsätzlich die 13 Länder von Südamerika, was machen die aus deiner Sicht so einzigartig auch als Reiseziel?
Ja, das große Wort, was da natürlich über allem steht, ist Vielfalt. Also man hat unheimlich tolle Landschaften überall. wenn man jetzt einfach mal nur ein Land wie Peru zum Beispiel nimmt, das sich ja selbst als das reichste Land der Welt betitelt, nicht monetär, sondern einfach von den Landschaftszonen her, weil da hat man zum Beispiel alles, ne? Man hat die Küste, man hat die Anden, man hat Regenwald, man hat alle verschiedenen Klimazonen, die es so gibt. Lebensfreude noch mit dazu, die Südamerikaner ausstrahlen. Also man wird freundlich empfangen, man ist sofort ein Amigo oder eine Amiga, wenn man dort als Tourist hinkommt. Und das macht das Reisen doch sehr, sehr schön dort.
Lass uns mal ranzoomen. Lass uns die Region Patagonien mal genauer anschauen. Steht ja bei vielen auf der Bucketlist ziemlich weit oben. Genau. Ist eine Region, die wiederum ganz unten steht, an der Südspitze von Südamerika. Woran denkst du zuerst, wenn es um Patagonien geht? Wenn jemand sagt, ey, du kennst die Region. Wie ist es da? Was denkst du dann?
Ja, Wildnis. Also man darf nicht vergessen, Patagonien ist fast dreimal so groß wie Deutschland und hat aber nur 2,1 Millionen Einwohner. Das heißt, das sind knapp 2 Einwohner pro Quadratkilometer. Und in Deutschland haben wir 235. Das heißt, man hat eine Gegend, die sehr, sehr dünn besiedelt ist. Unglaubliche Natur, Wildnis, viel Wind, teilweise auch schlechtes Wetter. Aber das gehört zur Patagonia Experience dazu. Man sagt ja auch, es gibt alle 4 Jahreszeiten an einem Tag in Patagonien. Also es kann sein, dass es morgens schneit, mittags regnet, am Nachmittag kommt die Sonne raus. Und cool. Genau. Ja. Und diese Region, wie gesagt, ist unglaublich faszinierend, was gerade für Leute, die Outdoor und Abenteuer lieben, prädestiniert.
Ja, ich stelle mir das auch sehr spannend vor, diese Einsamkeit und Stille auf der einen Seite, wenn man das möchte, zum Beispiel. Auf Wanderwegen, glaube ich, kann man das ja sehr gut erleben. Man ist da wahrscheinlich dann tagelang in Nationalparks zum Beispiel unterwegs, sieht keinen anderen Menschen, wenn man das nicht möchte, und kann so völlig in Ruhe für sich da ja in der Natur unterwegs sein.
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wo du in Patagonien hinfährst mittlerweile. Also gerade auch nach der Pandemie hat Patagonien einen unheimlichen Boom erlebt. Ich glaube, das ist einfach so die Sehnsucht der Leute nach Natur und Abgeschiedenheit. Die Stille bekommt man auf jeden Fall im nördlichen Patagonien, das ist der Teil Aysén heißt der in Chile, also praktisch der ganze Teil, wo man auf der Carretera Austral, auf diesem Südhighway langfahren kann. Man muss das als Verlängerung der Panamericana vorstellen, die Panamericana geht ja quasi von Alaska bis runter nach Feuerland und dieser Abschnitt der Panamericana geht praktisch von Puerto Montt, das ist eine Stadt im Süden von Chile, bis zum südpatagonischen Eisfeld, 1200 Kilometer durch den Norden von Patagonien. Und dort hat man wirklich auch abseits der Wege noch Orte, wo man quasi ohne viel Touristen ist. Ne? Da gibt es so Sachen wie den Queulat-Nationalpark, ein sehr bekannter Nationalpark in Chile, wo man einen tollen Hängegletscher hat. Dort findet man auch den südlichsten Urwald der Welt. Also es sieht teilweise wirklich aus wie im Dschungel, aber es ist halt kalter Regenwald. Und da gibt es zum Beispiel auch einen See, den Lago General Carrera, wo es die sogenannten Marmorhöhlen gibt. Das sind so Gesteinsformationen inmitten des Sees, die jahrelang ausgespült wurden und durch Wind und Wasser praktisch so marmorähnliche Strukturen gebildet hat. Also sehr, sehr faszinierende Reiseziel.
Kannst dich wahrscheinlich noch sehr gut an deine Wanderungen immer so erinnern, gerade die ersten Wanderungen in der Einsamkeit, weil mich flasht so dieser Gedanke, dass man ja ein neues Land erkundet und dann noch für sich ist und diese Natur so richtig aufsaugen kann in sich. Weißt du noch so deine ersten Wanderungen, wie es dir dabei ging?
Sehr gut, also ich bin schon als Kind immer gerne gewandert. Ich komme aus einer Försterfamilie, muss man dazu sagen. Also Natur war bei uns, bei uns immer ein ganz großes Thema. Von daher lieb ich alles, was irgendwie draußen stattfindet. Genau, und meine erste Reise nach Patagonien war 2009. Da war das Ganze noch ein bisschen rudimentärer, also nicht so kommerziell wie heute oder noch nicht so viele Touristen. Und dort hat man dann wirklich noch Einsamkeit vorgefunden. Und muss darum Todes der Peine seine ganzen Sachen noch selber tragen. Das ist ja heute, dass du dann wirklich einen Schlafsack bekommst, eine Matratze. Und damals war wirklich so Zeltausrüstung dabei gehabt. Ich glaube, es waren knapp 18 Kilo, die man dort auf den Brücken hatte. Und das war natürlich eine andere Hausnummer als heute. Das war alles noch ein bisschen rougher.
Ja, glaube ich. Aber deswegen nicht unbedingt schlechter. Ne? So ein bisschen ursprünglicheres Abenteuer. Und wo wir gerade so in der Natur schon unterwegs sind, diese Wucht hast du ja auch schon beschrieben, diese Vielseitigkeit der Natur. Und es gibt ja auch das, ich glaube, drittgrößte Eisfeld der Welt in Patagonien. Das sind ja fast 50 Gletscher im patagonischen Eisfeld.
Genau.
Was hast du dort schon alles erlebt? Weil ich kann mir vorstellen, so Trekking zum Beispiel, Wanderung auch durch das Eis, das auch das selbst geht in Patagonien.
Genau, und dort hat man ja tolle Wanderungen. Es gibt zum Beispiel einen, das ist der Huemul Circuit, heißt der. Der startet von El Chalten in Argentinien aus. Übrigens für alle, die gerne wandern, El Chalten ist ein absolutes Traumziel dafür, auf der argentinischen Seite von Patagonien. Und das Gute ist, man braucht dort keine Touren zu buchen, sondern kann direkt vom Ortskern aus loslaufen und hat 20 verschiedene Wanderwege. Das ist auf jeden Fall der Vorteil von El Chalten. Und dieser Huemul Trail, der geht praktisch 6 bis 8 Tage einmal zum südpatagonischen Eisfeld und dann wieder zurück nach El Chalten. Da ist aber wirklich, sollte man schon sehr, sehr gut vorbereitet sein. Das heißt, die Ranger dort, die stecken auch die Ausrüstung, weil man muss zum Teil auch Flüsse überqueren mit Seilzug und so weiter. Das heißt, da braucht man auf jeden Fall schon ein bisschen Experience, Erfahrung, dass man das absolvieren kann. Aber man kann zum Beispiel auch zum Perito Moreno Gletscher, einer der größten Landgletscher der Welt. Und dort kann man auch Gletscherwanderungen machen. Wobei das auch immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert ist, ne, weil der Gletscher mittlerweile auch ein sehr fragiles Gebilde ist und ich weiß nicht, ob es so toll ist, wenn da am Tag irgendwie Tausende von Menschen drauf rumlaufen. Von daher sollte man sich das natürlich vorher so ein bisschen überlegen. Aber ansonsten, argentinische Seite auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend.
Aber wo du es ansprichst, Thema Klimawandel, gerade bei den Gletschern merkt man es ja besonders eindrücklich, wenn es halt überall tropft und schmilzt.
Genau.
Was hast du da schon für Erlebnisse gehabt, gerade jetzt in Patagonien? Siehst du wirklich, wie das Eis schwindet?
Total. Also nicht nur in Patagonien, sondern auch hier in Santiago. Ich bin ja hauptsächlich hier in Santiago. Und wir haben hier 50 Kilometer weiter die Anden, die Hochanden schon. Da geht es dann hoch bis auf 6.500 Meter teilweise. Und dort war vor 10 Jahren noch der El Morado-Gletscher zum Beispiel. Den habe ich dort besucht vor 10 Jahren. Und der ist mittlerweile weg. Also man sieht hier in Chile ist wirklich eines von den 5 Ländern der Welt, die am meisten vom Klimawandel betroffen sind. Und wir merken das wirklich jedes Jahr, wenn wir wieder runterfahren, wie doch sehr die Gletscher am Schrumpfen sind. Ja.
Ja, es ist besonders dramatisch, auch wenn man an die Tierpopulation dort denkt. Mhm. Das schreibst du ja in deinem Reiseblog auch sehr schön, was man alles so sehen kann. Zum Beispiel Kolonien von Königspinguinen. Das ist so im Süden Chiles, also auch Patagonien. Wir können ja trotzdem mal drüber sprechen, weil es ist ja auch toll, diese Tiere irgendwie so zu sehen und den Weg dahin, diesen beschwerlichen Weg so mitzuerleben, auch wenn drumherum vielleicht der Klimawandel einen manchmal traurig macht. Aber nimm uns doch mal mit zu diesen Königspinguinen. Das finde ich schon ein sehr spannendes Abenteuer.
Also die Königspinguine gibt es wirklich nur an einer Stelle auf dem südamerikanischen Festland. Und das ist in der Nähe von Punta Arenas, Bahia Inuila ist das. Und dort fährt man praktisch mit der Fähre rüber, nach Pouvenir heißt dieser kleine Ort. Und dort gibt es, wie gesagt, die einzige Königspinguin-Kolonie auf dem Festland. Da alle anderen Königspinguine sind in der Antarktis, beziehungsweise dann auf den Falklandinseln etc. oder auch Südgeorgien und so weiter. Und dort kann man die wirklich dann sehen, allerdings aus Entfernung. Das heißt, man steht hinter einem Zaun und muss dann wirklich mit dem Fernglas schauen. Also es gibt da auch noch bei Punta Arenas, das ist die südlichste Großstadt der Welt in Chile, gibt es noch die Isla Magdalena, heißt die. Die liegt ja in einem Fjord quasi und dort hat man 60.000 Magellan-Pinguine. Also wenn es nicht unbedingt Königspinguine sein sollen, dann kann man auch die Magellan-Pinguine sich anschauen. Und dort kann man auch wirklich aussteigen, auf die Insel gehen und hat dann praktisch die Pinguine um sich herum.
Hast du viele tolle Fotos wahrscheinlich schon gemacht, oder?
Genau, ja, auf jeden Fall.
Sag mal, Thema, klar, Kamera sollte man immer dabei haben, vor allem als Reiseblogger, so wie du es bist. Was würdest du noch an Ausrüstung empfehlen? Weil wenn wir es nochmal durchgehen, man kann wandern in Patagonien, man kann dort Trekking im Eis erleben, man kann eben auch Pinguine, man kann Tiere sehen. Was hast du auf jeden Fall immer dabei und was sind deine Tipps für Reisende?
Es kommt immer ganz drauf an, was man macht. Wenn man so ein bisschen auf eigene Faust und abseits des Weges unterwegs ist, sollte man natürlich die komplette Ausrüstung mitnehmen, wie Zelt und so weiter. Also es gibt zum Beispiel auch Trails in Patagonien, wie jetzt angesprochen, Huemul Trail oder den Cerro Castillo Trek im Norden von Patagonien, wo man auch wirklich Ausrüstung mitnehmen muss, wo es halt keine entsprechende Infrastruktur gibt, wie im Torres del Paine Nationalpark zum Beispiel. Das heißt, da braucht man wirklich dann auch ein windfestes Zelt, man braucht einen guten Schlafsack auf jeden Fall, weil es auch nachts ordentlich kühl werden kann. Genau, ansonsten immer gute Wanderstiefel dabei haben. Ich sehe manchmal auch Leute irgendwie in Chucks da rumlaufen. Das ist nicht so, ja, nicht so gut. Also gute Wanderschuhe, die eingelaufen sind, damit die Blasen ausbleiben. Ja, und halt Zwiebelprinzip. Also Zwiebelprinzip ist quasi so, dass man einen guten Layer hat. Also irgendwie Merino, Sweatshirt unten drunter, eine Fließjacke und dann halt irgendwas Wind- oder Wasserfestes oben drüber. Mhm. Na, weil wenn man jetzt mal vom Sommer sprechen, jetzt haben wir gerade Januar, Februar, dann ist es so, dass in Patagonien es tagsüber schon sonnig werden kann und warm. Das heißt, dann sind wir so bei 15, 20 Grad und in der Sonne kann es dann auch schon ordentlich warm werden. Und nachts wird es halt kalt. Das heißt, man sollte dann schon irgendwie ja, Layer haben, dass man es ausziehen kann.
Sehr wertvolle Tipps. Ich glaube, das meiste kriegt man im Globetrotter-Store, wenn man zu euch nach Patagonien reisen möchte.
Genau.
Jetzt haben wir sehr viel Natur schon besprochen. Es gibt aber ja auch Reisende, die vielleicht mehr Lust auf einen Städtetrip haben. Da können wir direkt schon mal sagen, Patagonien ist ja, wenn dann eher, dass man Dörfer anschauen kann. Aber da gibt's auch viele schöne Geschichten in deinem Reiseblog. Es gibt dort tolle kleine Dörfer, gastfreundliche Menschen. Was kannst du da empfehlen?
Ja, also Patagonien ist als Reiseziel erstmal wirklich für Naturfreunde, ne? Wer wirklich irgendwie urbanes Leben sucht oder Städte ist dort fehl am Platz. Aber es gibt natürlich ja schon schöne urige Orte, zum Beispiel Puerto Natales ist so einer, das ist praktisch der Ausgangspunkt zum Torres de Paine Nationalpark. Liegt wunderschön an einem Fjord, das heißt, man kann auch dort schön an der Promenade lang spazieren, kann tolle Fotos machen. Es gibt eine sehr gute Gastro-Szene dort mittlerweile, auch natürlich, weil viele Reisende dorthin kommen. Es gibt zum Beispiel ein spannendes Restaurant, was afrikanische Fusion-Küche mit patagonischen Zutaten anbietet. Das Afrigonia heißt das. Und dort kann man ja Fusion-Küche Afrika-Patagonien essen. Das ist sehr, sehr spannend. Dann gibt es so einen Ort wie Portomont zum Beispiel, der jetzt ja geografisch praktisch so an der Linie liegt. Und dort gibt es neben Portomont gibt es einen kleinen Ort, der heißt Puerto Varas. Der ist sehr bekannt bei den Chilenen als Sommerurlaubsort, weil er sehr, sehr schön liegt an einem traumhaften See, dem Lago Llanquihue. Und dort hat man viele Vulkane, die man besteigen kann, auch im Nationalpark. Der heißt auch Llanquihue, wo man tolle Wanderungen machen kann. Und Puerto Varas, das wissen viele nicht, oder gerade diese südliche Seenregion im Norden von Patagonien ist sehr von Deutschen geprägt. Es gibt zum Beispiel das Café Hausmann, da gibt's auch dann Mettbrötchen und lecker Kuchen. Und übrigens, in Chile heißt Kuchen auch Kuchen. Also man sieht überall im Süden und in Patagonien sieht man Schilder mit Kuchen oder Strudel. Das ist mittlerweile ja dort gang und gäbe, das Wort ist sehr bekannt.
Cool. Ja, komm, Chile, jetzt haben wir es hier und da immer wieder auch erwähnt, im Bereich Patagonien, da ist ja Chile ein Teil davon. Chile ist aber ja auch ein eigenes Land und deine Wahlheimat geworden. Und du hast ja tatsächlich den Vergleich. Du kennst so alle Länder und Regionen Südamerikas. Was macht denn Chile nochmal noch ein bisschen besonderer aus deiner Sicht? Also warum bist du gerade dort dann auch heimisch geworden?
Ja, zum einen, wenn man Chile sich mal anschaut und legt es jetzt mal 1:1 auf Europa, dann reden wir vom Nordkap bis in die Sahara. Also ist das Land mit der längsten Nord-Süd-Ausdehnung, knapp 4.800 Kilometer. Und das macht Chile so faszinierend. Man fährt in den Norden, hat dort die trockenste Wüste der Welt, die Atacama-Wüste mit ihren Gesteinsformationen, mit Hochlandlagunen, wo Flamingos, Lamas, Vicuñas sind. Man hat um Santiago eine tolle Weinregion. Also jeder, der Wein liebt, wird in Chile auf jeden Fall fündig. Man hat mit Valparaíso eine tolle kulturelle Stadt an der Küste, wo man sehr, sehr viel Streetart erleben kann. Man sagt auch, das ist die bunteste Stadt Südamerikas, erbaut auf über 40 Hügeln. Und einige der Hügel sind besonders bunt mit ganz viel Graffiti, Street Art, Straßenkunst, Musik. Das ist auf jeden Fall auch spannend für alle, die Städte gerne mögen und auch gerne fotografieren, weil das fotografisch sehr, sehr schön ist. Und wenn wir uns den Süden anschauen, dort haben wir natürlich viel Wanderung, Anden, Natur und dann natürlich den südlichen Teil mit Patagonien. Also Chile ist auch sehr, sehr vielfältig. Das Einzige, was es nicht hat, ist richtigen Regenwald, aber dafür kann man dann hochfahren nach Peru.
Ja, diese Extreme sind ja wirklich beeindruckend. Diese ganz trockene Wüste da im Norden, dann aber auch wieder Gletscher Richtung Patagonien. Wie fühlt sich das eigentlich an, so in diesen Klimaextremen zu leben, so nenne ich es jetzt mal? Du musst ja quasi immer eine dicke Jacke und aber auch eine kurze Hose dabei haben, oder?
Naja, in Santiago ist es so, dass wir so ein Klima haben wie ungefähr Madrid, kann man sich das vorstellen. Also im Sommer sehr, sehr heiß, im Winter ja so mediterranes Klima. Das ist sehr angenehm. Wenn es natürlich dann Richtung Norden oder Süden geht, dann muss man schon für alle Gegebenheiten packen. Weil auch an der Wüste, das wissen ja auch einige, wird es auch nachts sehr, sehr kalt. Das heißt, auch da muss man für ja alle Temperaturen irgendwie gewappnet sein.
Ja, lass uns da nochmal genauer drauf schauen. Die Atacama-Wüste, die trockenste der Welt. Du hast sie selber besucht, kannst du uns da gerne mal mitnehmen. Wie läuft so ein Wüstenabenteuer ab?
Ja, der Ausgangspunkt für Wüstentouren in der Atacama ist die kleine Oase San Pedro de Atacama. Die liegt, wie gesagt, im Norden von Chile. Bei der etwas größeren Stadt Calama, dort fliegt man dann auch hin, wenn man dort gerne hin möchte, und fährt dann einfach weiter mit dem Shuttle nach San Pedro. Ja, und San Pedro ist so der Inbegriff einer Wüstenstadt. Also staubige Straßen, Adobehäuser aus Lehm gebaut. Lustigerweise, als ich das erste Mal dort war, wurde ich nachts aus dem Schlaf gerissen, weil es irgendwie 3 Tropfen vom Himmel kam. Das ist in San Pedro wirklich ungewöhnlich, dass es dort mal irgendwie zu Regen kommt. Und es gibt auch tatsächlich Wetterstationen in der Atacama, die in ihrem Dasein noch nie Feuchtigkeit verzeichnet haben oder Niederschlag. Genau, und dieser Ort ist ein super Ausgangspunkt für verschiedene Abenteuer. Es gibt dort zum Beispiel das Valle de la Luna, das Mondtal, was wirklich total skurrile Gesteinsformationen hat, deswegen auch der Name Mondtal. Dort testet zum Beispiel auch die NASA ihre Mond- und Mars-Rover, weil es halt sehr, sehr identische Gegebenheiten gibt. Dann hat man sehr, sehr viele Salzseen, wie den Salar de Atacama, wo man auch einfach mit dem Mountainbike hinfahren kann, wenn man das möchte. Es gibt ganz tolle Thermen, die Termas de Puritama, die werden von einem Vulkan gespeist oder das Wasser kommt aus vulkanischer Gegend. Und das sind ganz tolle Naturthermen im Norden von San Pedro de Atacama. Und das absolute Highlight, was ich jedem empfehle, ist wirklich eine 4-tägige Jeep-Tour von San Pedro de Atacama über die Grenze nach Bolivien. Dort haben wir einen Nationalpark. Und dort kommt man wirklich in die Hochandenregion, das sogenannte Altiplano. Da bewegt man sich durchschnittlich auf 3.800 bis 4.500 Metern und kommt an verschiedenen Hochlandlagunen vorbei. Zum Beispiel die Laguna Colorada, das ist eine ganz, ganz rote Lagune, die so rot ist aufgrund der Mineralien, die im Wasser sich befinden. Und das ist der einzige Ort auf der Welt, wo man wirklich alle 3 Flamingo-Arten an einer Lagune findet. Den James Flamingo, den Chile Flamingo und den Anden Flamingo. Und die sind dort zu Hause und ist total schön zu sehen, diese rote Lagune mit diesen Tausenden von Flamingos. Ja, und als Highlight kommt man dann quasi am Ende der Tour noch zum Salar de Uyuni. Das ist der größte Salzsee der Welt in Bolivien. Auch eine total faszinierende Gegend.
Man will am liebsten sofort hin und ich kann mir sehr gut vorstellen, so deine Fotosammlung ist unfassbar groß und unfassbar bunt mittlerweile. Haben wir eben schon besprochen, du hast natürlich die Kamera immer mit dabei. Ansonsten, wenn man in die Wüste fährt, hast du dann noch so 1-2 Geheimtipps, was sollte man auf jeden Fall mitnehmen? Also was brauche ich da überhaupt, wenn ich die Atacama-Wüste besuchen will?
Guten Sonnenschutz. auf jeden Fall Kopfbedeckung. Ja, auch da wieder so ein bisschen Zwiebelprinzip, weil wie gesagt, nachts kann es auch mal gerne unter 10 Grad werden. Weil wir sprechen ja da schon von der Höhe von 2600 Metern, auf denen San Pedro de Atacama liegt. Das heißt, nachts kann es da schon kälter werden. Ja, und ansonsten gibt es da jetzt keine Besonderheiten, die man irgendwie beachten muss jetzt bei der Kleiderwahl. Ansonsten würde ich, wie gesagt, eine gute Kamera mitnehmen, ne, weil fotografisch ist das wirklich sehr, sehr toll. Gerade die Sonnenuntergänge dort gehören für mich zu den schönsten der Welt. Genau, und ja, ansonsten braucht man da keine besondere Vorbereitung.
Gibt es so ganz besondere Wüstenmomente, die du mit uns teilen magst, wo dein Herz heute noch hüpft, wenn du drüber nachdenkst?
Ja, da muss ich wirklich sagen, das war im März vor ein paar Jahren. Da war ich am Salar de Uyuni und da hat es vorher wirklich geregnet und man hat diese tollen Spiegelungen auf dem Salzsee. Das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis. Und viele sagen, oh, ich möchte nicht in der Regenzeit dorthin reisen, aber gerade das macht das so spannend, weil halt, wie gesagt, ein Spiegel über dem Salz liegt und es ganz, ganz tolle Reflexionen gibt und man kann super tolle Fotos machen. Also für Fotografen absolutes Highlight.
Chile ist ja auch wunderbar für alle möglichen Sportarten, habe ich gehört. Also man kann dort Skifahren zum Beispiel, man kann aber auch reiten, man kann tauchen, all das ist möglich. Ich würde aber auch denken, wenn man solche Aktivitäten dort mit einplant, man sollte schon ein bisschen länger als nur eine Woche oder so da sein. Was würdest du sagen für Leute, die so richtig vor Ort aktiv sein wollen, die Sport machen wollen, die wandern wollen, das alles? Wie lange sollte man bleiben? Wo geht's am besten in Chile?
Ja, also Chile ist kein Reiseziel für eine Woche. Allein die Anreise dauert ja schon 13 Stunden. Von daher sage ich immer so, also maximal, also mindestens 3 Wochen. Das braucht man für Chile schon, weil Chile, wenn man sich das geografisch anschaut, ist ja auch kein Rundreiseland, weil es halt sehr, sehr lang und schmal ist. Das heißt, man muss auch zweimal innerhalb des Landes fliegen, in den Süden und in den Norden. Und da geht halt, allein schon für die Fortbewegung geht schon ein bisschen Zeit drauf. Du hast ja eben schon angesprochen, Skifahren kann man in Chile sehr gut, auch gerade bei Santiago de Chile. Dort gibt es einen Ort Los Andes oder Portillo auch, wo es Skilifte gibt, wo man sehr gut in Anden auch Skifahren kann. Allerdings dann eher so ab März, April fängt dann die Skisaison dort an. Und Chile, was viele auch nicht wissen, hat eine der besten Surfregionen auch um die Stadt Pichilemu. Dort findet jedes Jahr auch eine Big Wave Competition statt in Punta de Lobos. Punta de Lobos ist sehr bekannt für seinen ikonischen Felsen, der im Meer ist und der praktisch für diese Big Waves verantwortlich ist. Und ja, wer sich das mal anschauen möchte, sollte da auf jeden Fall mal hinfahren. Das ist sehr, sehr faszinierend, diese riesigen Wellen, fast wie in Portugal auch, in Nazaré, in die sich dann die chilenischen Pros dann stürzen. Und wer selber surfen möchte, der kann in Pichilemu dann an den, sag ich mal, Hausstrand und dort gibt es dann auch gemäßigtere Wellen zum Üben.
Jetzt sag mal, du klingst ja fast wie ein Botschafter für Chile. Gibt es eigentlich auch irgendwas dort, was nervt oder was man beachten muss, wo man vielleicht auch als Europäer erstmal ein bisschen was falsch machen kann? Oder also, es klingt ja fast zu perfekt, um wahr zu sein.
Naja, es ist immer noch Südamerika, das heißt, alles dauert ein bisschen länger, alles geht ein bisschen gemächlicher voran als bei uns. Man sollte auf jeden Fall, und das gilt eigentlich für ganz Südamerika, wenn man dorthin reist, so ein bisschen seine deutschen Tugenden zu Hause lassen und einfach ein bisschen offen rangehen. Es dauert alles ein bisschen länger. Lustigerweise zum Beispiel, wenn man in Chile in ein Geschäft geht, ich rede jetzt einfach mal von so einem Elektronikfachgeschäft zum Beispiel, ein relativ kleines, stehen da erstmal 5 Leute und du denkst dir so, es sind überhaupt keine Kunden da, warum stehen da jetzt 5 Leute? Und jeder macht wirklich einen Arbeitsschritt, ne? Der eine berät dich, der andere holt es aus dem Regal, der andere packt es in die Tüte, der andere kassiert. Und das, was in Deutschland einer macht, machen da heute 5 oder 6 Leute. Das ist halt total faszinierend zu sehen. Am Anfang war ich da schon verwirrt. Was hat es jetzt damit auf sich? Genau, und das ist halt einfach eine komplett andere Mentalität und man soll sich auf jeden Fall darauf einlassen und dann hat man eine wunderbare Zeit dort.
Klingt wirklich super gut, was du alles so schilderst. Auch die Vielfalt an Abenteuern, die Vielfalt an Natur. Es ist ja wie gemalt quasi für eine Reise, dort mal vorbeizuschauen. Was man natürlich immer im Hinterkopf bewahren oder behalten sollte, ist natürlich der Klimawandel. Also möglichst, wenn irgendwie möglich, nachhaltig reisen. Okay. Und da hast du ja auch ganz spannende Tipps. Du sagst ja zum Beispiel auch, man kann super mit dem Bus dort vorankommen. Mhm. Manchmal natürlich geht's dann doch nur mit dem Inlandsflug. Aber wenn man jetzt so ein bisschen nachhaltiger an die Reise rangehen will, vielleicht Patagonien, Chile, vielleicht sogar ganz Südamerika mal so nach und nach erkunden möchte, wie geht das am besten?
Genau, also Südamerika, der ganze Kontinent ist prädestiniert für Busfahrten. Also Südamerika hat wohl das dichteste Busnetz der Welt oder ja, weltweit. Man kann wirklich in jeden kleinen Ort irgendwie einen Bus fahren. Besonders beliebt sind auch Nachtbusse. Das heißt, dort ist natürlich der Vorteil, wenn man lange Strecken überwinden möchte, steigt man abends in den Bus, kommt morgens an und spart sich auch noch eine Unterkunft. Das heißt, das ist sehr, sehr gut für lange Strecken, sag ich mal so ab 7-8 Stunden. Und es gibt auch verschiedene Klassen in Südamerika, gerade auch in Chile haben wir verschiedene Klassen. Da gibt es zum Beispiel einmal Salon Karma, heißt das. Das ist dann wirklich so wie Business Class im Flugzeug. wo man den Sitz auch dann komplett umklappen kann, hat einen relativ breiten Sitz auch. Oh, ja, und ich kann da zum Beispiel wunderbar schlafen. Und das ist auf jeden Fall ein Tipp für alle. Also man kann weite Distanzen super mit dem Bus zurücklegen, auch länderübergreifend. Das heißt, man kann von Chile auch nach Peru mit Bus fahren oder rüber nach Argentinien. Das ist alles gar kein Problem.
Ja, wirklich gut. Wie ist es mit Unterkünften? Man will ja nicht mal ins Hotel. Also gibt es sowas wie Airbnb auch bei euch? Oder klar, zelten geht, hast du gerade schon gesagt. Was ist auch mit Wohnmobil? Wie kann man am besten übernachten?
Okay, wenn wir jetzt mal uns Patagonien anschauen, also gerade die Cara de Terra Austral, das heißt den Norden von Patagonien, dort kann man sehr, sehr gut mit Airbnb Sachen finden, weil dort gibt es eher so kleinere, ja, Cabañas heißen die, das sind so kleinere Hütchen, die oftmals von Privatpersonen noch angeboten werden. Da hat man einfach ein kleines Häuschen mit Küche, mit 3-4 Betten drin. Das geht sehr, sehr gut. Ansonsten im Norden oder in der Mitte und im Norden von Chile kann man auch sehr, sehr gut mit Hotels und allen Arten von Unterkünften rechnen. Da gibt es wirklich die ganze Bandbreite von Luxus-Lodges bis Mehrbett-Hostels, ist alles dabei. Ja.
Und vielleicht noch das so als Thema, Kriminalität wird ja oft genannt, wenn es um Südamerika geht, auch in Filmen ist das ja immer wieder, klar, vielleicht in Kolumbien, da kennt man es am ehesten mit der Drogenkriminalität und so, aber grundsätzlich Südamerika, kann man schon sagen, es gibt dort Regionen, die besonders sicher sind, wo man auf jeden Fall mit einem guten Gewissen hinreisen kann, auch vielleicht sogar mit der ganzen Familie?
Ja. Also ich muss erstmal eine Lanze brechen für Kolumbien.
Oh, sehr gut. Ja, genau, gerne.
Also ja, das, was man so gehört oder auch jetzt im Fernsehen sieht, so Netflix, Narcos. Stichwort, genau, ist alles eine Zeit, die jetzt auch schon 30 Jahre her ist. Das darf man nicht vergessen. Also auch Kolumbien hat natürlich einen enormen Wandel hinter sich gebracht. Und wenn man sich eine Stadt wie Medellin anschaut, ist mittlerweile eine der fortschrittlichsten Städte auf dem ganzen Kontinent. Die haben zum Beispiel ein super System entwickelt, um die armen Gebiete mit, den reicheren Gebieten zu verbinden, über Seilbahnsysteme. Die haben nämlich gesagt, okay, wir schließen die nicht aus, sondern beziehen sie ins Leben mit ein. Und das hat super gut funktioniert. Und mittlerweile sind so Favelas, die früher teilweise sehr gefährlich waren, wie die Comuna 13 zum Beispiel, sind wunderbare Orte von Straßenkunst, Restaurants, Bars, Leben. Ne, also da sieht man wirklich den Wandel extrem auch. Ja, klar muss man immer auf so Sachen aufpassen, wie jetzt zum Beispiel Taschendiebstahl oder auch man sollte einfach seine Kamera und seine Reichtümer nicht offen zeigen, also mit Goldkette und Kamera in der Hand und so, ist nicht so prädestiniert für Südamerika. Das heißt, ja, bisschen Understatement. Und gerade so eine Region wie Patagonien, die ist sicherer als viele Städte in Deutschland.
Ah, wow, okay. Ja, ist immer schön, sowas auch von einem zu hören, der wirklich da vor Ort war und nicht das nur in einem Prospekt irgendwo zu lesen im Reisebüro. Du bist ja wirklich authentisch vor Ort, berichtest auch in deinem Reiseblog. Wir können den gerne auch verlinken bei uns in den Shownotes. Ansonsten für dich persönlich, du kennst schon sehr, sehr viele Länder, die meisten Regionen. Was für dich als Reiseblogger, was steht so an die nächsten Wochen und Monate? Welche Ziele hast du noch auf deiner Bucketlist?
Ja, jetzt geht es erstmal nächste Woche, um der Hitze Santiagos zu entfliehen. Wir haben nämlich gerade so eine Hitzewelle mit 35, 36 Grad tagsüber. Geht es erstmal auch in den Süden von Chile wieder, einfach um dieser Hitze so ein bisschen zu entfliehen. Das kann man sehr gut in dieser Seenregion. Und dann geht es für mich tatsächlich in einen anderen Teil der Welt, und zwar sehr wahrscheinlich nach Vietnam.
Ach.
Genau, weil ich habe auch andere Kooperationen noch und schreibe auch für Magazine und so weiter. Und da habe ich die Möglichkeit, auch oftmals auch mal andere Ziele zu bereisen als jetzt nur Südamerika. Das ist auf jeden Fall auch dann immer eine gute Abwechslung.
Finde ich super, ja. Du lebst das Reisen und berichtest darüber und kannst ja auch davon leben mittlerweile, auch indem du eben Touristengruppen zum Beispiel bei dir hast, die Highlights zeigst vor Ort und dich da seit so vielen Jahren so gut auskennst. Also kann ich nur empfehlen, deinen Blog auch mal anzuschauen und du bist ja auch immer wieder in den Globetrotter-Stores vor Ort hier in Deutschland. Was kommen da so für Fragen? Was ist die häufigst gestellte Frage?
Ist Südamerika gefährlich? Das ist tatsächlich so die häufigste Frage.
Die habe ich auch gestellt. Komm, dann die zweithäufigste. Welche habe ich nicht gestellt von den
Fragen? Also die meisten Leute haben wirklich dann Fragen zu den Routen. Also welche Länder sollte ich wann am besten bereisen? Zu welcher Reisezeit? Wie bewege ich mich vor Ort am besten fort? Also das sind so die Fragen, weil wenn man sich den Kontinent anschaut, der ist einfach riesengroß und da steht man einfach vor einem Haufen Fragezeichen und das ist einfach so die zweithäufigste Frage. Wie geht's vor Ort voran.
Ja, sehr spannend. Guck, und dann der Tipp am Ende noch, globetrotter.de/Veranstaltungen. Da gibt's auch immer wieder Veranstaltungen mit dir, lieber Daniel, und auch bestimmt in einem Store in der Nähe von demjenigen oder derjenigen, der das gerade hört. Danke für deine Zeit heute hier im Rausgehört-Podcast und ich wette, wir hören uns nochmal wieder, weil Südamerika ist ja noch viel, viel größer und es gibt noch so viel mehr Geschichten zu erleben. Für heute erstmal vielen Dank für die Reise nach Chile, nach Patagonien und ein bisschen vielleicht auch nach Kolumbien.
Ja, danke. Vielen lieben Dank.
Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Podcast?
Ja, höre ich auch.
Sehr gut. Noch besser, selber machen. Die Podcast-Fabrik hilft dir dabei. Wir bringen deinen Podcast auf alle Plattformen. Und wenn du möchtest, haben wir auch die passende
Stimme.
Alles für deinen Corporate-Podcast. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Die Podcast-Fabrik. Bielefeld 3x5 110 und podcastfabrik.de.